Ich lese uns aus Gottes Wort aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 18. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorne überbeugt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vorneüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken für dein heiliges und ewiges Wort. Ich möchte dir danken, dass du auferstanden bist und lebst. Und Herr, wir haben heute Morgen schon gehört, wie du den Jüngern in deiner Liebe begegnet bist als der Auferstandene. Und so bitte ich dich, dass du auch uns heute Morgen begegnest, einem jeden von uns. Amen. Ist die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache? Ist der gekreuzigte Jesus wirklich leibhaftig aus den Toten auferstanden? Wir brauchen in diesen so unglaublich wichtigen Fragen nicht im Finstern, im Unsicheren zu tappen, so als ob wir das nicht wissen können, was sich am Auferstehungsmorgen ereignet hat. Denn zum einen gibt es ja das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Deswegen konnte der auferstandene Herr ja auf den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus auch zeigen: So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen von den Toten. So musste der Christus leiden und auferstehen von den Toten. So steht es geschrieben. Und ja, ich denke, da wären wir alle gerne dabei gewesen bei diesem Bibelunterricht, wie der Herr selbst anhand des Gesetzes, des Mose und der Propheten und der Psalmen den entmutigten Jüngern die Schriften aufgeschlossen hat, die Schriften geöffnet hat, ihnen das Verständnis geschenkt hat, die Schriften zu verstehen. Das Alte Testament enthält ja nicht nur über die Menschwerdung des Sohnes Gottes, über sein Leben, über sein Leiden und Sterben, sondern auch über die Auferstehung präzise Vorhersagen. So spricht in Psalm 16, Vers 10 David vorausschauend von der Auferstehung des Messias, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Dazu hatte der Herr selbst ja immer wieder, nicht nur zu seinen Jüngern, sondern in aller Öffentlichkeit, ganz deutlich von seinem Tod und seiner Auferstehung am dritten Tag gesprochen. Johannes 2, Vers 19: Brecht diesen Tempel ab, also er meinte den Tempel seines Leibes, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Matthäus 20, 18 und 19. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und so weiter. Und so weiter. Das ganze Neue Testament, überall stehen diese Aussagen. Schließlich haben wir, angefangen bei Maria Magdalena, die verschiedenen Augen- und Ohrenzeugen, die alle in ihrer Weise das Entscheidende verkündigen. Jesus lebt, der Herr ist uns erschienen. Das war kein Geist. Wir haben mit ihm gesprochen, gegessen, ihn berühren können. Was wir gehört und gesehen haben und was er uns aufgetragen hat, das verkündigen wir euch. In 1. Korinther 15, in diesem großartigen Kapitel über die Auferstehung, stellt der Apostel Paulus in Vers 3 und 4 die großen Heilstatsachen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, den in Vers 5 bis 9 aufgezählten Erscheinungen des Auferstandenen unmittelbar voran. Dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen, dann nach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Das heißt, damals konnte man auch hingehen, mit ihnen sprechen, sie befragen. Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allem auch mir, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Alles Zeugen des auferstandenen Jesus. Und ich werde gleich auf diese Augenzeugen zurückkommen, aber möchte erst einmal einen Sprung machen zur Apostelgeschichte, Kapitel 14. Da sehen wir den Apostel Paulus, wie er so etwa 20 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu auf dem Areopag in Athen die Gelegenheit nutzt, Philosophen und Philosophieliebhabern, auch vielen Volk, die einfach nur neugierig waren, denen die Ohren kitzelten, immer was Neues zu hören, wie er der diese Gelegenheit nutzt, dass da so viele Menschen zusammen waren, ihnen den Schöpfergott vorzustellen. Und er verdeutlicht, dass es eigentlich keine Ausrede dafür gibt, Gott nicht zu kennen, weil Gott sich sowohl in dem Gewissen der Menschen als auch in der sichtbaren Welt, in der Schöpfung offenbart. Dann, die Verse 30 und 31 sagt er, nachdem nun Gott die Zeichen der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. An diesem Punkt wird Paulus von den Zuhörern unterbrochen und verspottet. Und die griechischen Philosophen, es gab verschiedene Schulen, aber alle glaubten eigentlich nicht an die Auferstehung der Toten. Und da sehen wir schon, dass die enorme Ausbreitung des Christentums in den ersten Jahren, vor allem in den großen Städten der Antike, nichts damit zu tun hatte, dass die Botschaft überall auf leichtgläubige und leicht zu beeinflussende Menschen gestoßen wäre, für die selbst eine Totenauferstehung überhaupt kein Problem ist. Nein, diese Leute waren genauso kritisch und abwehrend wie Menschen heutzutage. Sie waren wie wir. Und dennoch war der Siegeszug des Evangeliums von Jesus und der Auferstehung nicht zu stoppen. Aber schauen wir doch mal, was Paulus sagte. Es geht uns alle an. Gott ruft die ganze Welt zur Umkehr, weil wir alle gegen ihn gesündigt haben. Wir alle haben ihn nicht vom ganzen Herzen gesucht. De facto waren wir alle Götzendiener. Und so ist diese Umkehr dringend notwendig, weil Gott diese Welt eines Tages in vollkommener Gerechtigkeit richten wird durch den, den er dazu bestimmt hat, durch seinen Sohn. Und an dem von Gott gesetzten Tag wird Jesus der Richter eines jeden Menschen sein. Jeder Mensch wird eines Tages vor dem lebendigen Gottmenschen Jesus stehen. Keiner unserer Ausreden wird vor diesem Gericht punkten. Wir werden alle schuldig sein, wenn wir nicht unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus als unseren Retter und Herrn gesetzt haben. Völlig unabhängig von unseren Einstellungen. Ob es uns vielleicht völlig egal ist, ob Jesus nun leibhaftig von den Toten auferstanden ist oder nicht. Selbst dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass mit dem Tod eh alles aus ist und wir uns absolut nicht vorstellen können, wie jemand aus den Toten zurückkehren kann. Dieses Gericht wird kommen, das ist todsicher. Und zu tun, als ginge es uns nichts an, ist wie Augen zu machen und behaupten, es gibt kein Licht, nur weil unter meinen Augenlidern alles dunkel ist. Das Letzte nämlich, was Paulus sagt, bevor er unterbrochen wurde, ist, dass Gott allen dadurch den Beweis gegeben hat für die Wahrheit dieser Aussage, dass er Jesus auferweckt hat aus den Toten. Mit anderen Worten, Gott gebrauchte die Auferstehung Jesu, um der Welt zu zeigen, dass Buße notwendig ist. Und darüber müssen wir nicht spekulieren. Das dürfen wir wissen. Und damit wir uns sicher sein können, hat Gott dafür gesorgt, dass wir heute 20 Jahrhunderte später, genauso wie damals 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung, als Paulus da diesen Philosophenfreunden in Athen predigte, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir dieses Zeugnis haben, dass das Grab tatsächlich leer war. Und die Berichte der Zeugen, denen der auferstandene, lebendige Herr erschienen ist. Es gab ja noch keine Tonbandaufnahmen, keine Filme, keine Fotos, keine Smartphones mit eingebauter Livecam. Aber was Gott tat, ist, dass er der Welt Zeugen gab, denen der Auferstandene so real begegnete, dass es sie völlig verändert hat, dass sie es anderen weitersagen mussten und dass sie es dann auch aufgeschrieben haben, so dass wir es heute lesen können. Und dass sie dabei geblieben sind, oft um den Preis ihres Lebens. Da schließt das Werk des Heiligen Geistes nicht aus, uns die Augen zu öffnen. Denn alle Schrift von Gott gegeben ist göttlich inspiriert, wörtlich Theopneustos, Gott gehaucht. In Apostelgeschichte 10 haben wir so ein Zeugnis des Apostels Petrus im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius. Diesen Jesus von Nazareth, den Gott mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm, den haben sie umgebracht, indem sie ihm an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Apostelgeschichte 10, 38 bis 42. Also auch hier erscheint Jesus Christus wieder als der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten. Und hier sehen wir Gottes Plan zur Verbreitung der guten Botschaft noch deutlicher. Es war nie Gottes Absicht, der ganzen Welt sozusagen auf einen Schlag den auferstandenen Christus sichtbar werden zu lassen. Weder damals, direkt nach der Auferstehung, noch heute. Als die eigentliche Auferstehung passierte, war kein Mensch anwesend. Soweit wir wissen, ist der Herr Jesus nach seiner Auferstehung auch keinem Ungläubigen erschienen. So sehr wir uns auch einen Videobeweis der Auferstehung wünschen mögen, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, hat er sich, Apostelgeschichte 1, Vers 3, hat er sich immer wieder in vielen sichtbaren Kennzeichen nur einer begrenzten Gruppe von Menschen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und ihre Aufgabe war es dann, das weiterzusagen und auch schriftlich zu bestätigen. Und diese Zeugen hat Gott sich selber ausgesucht und vorbereitet und so dafür Vorsorge getragen, dass die Welt alles, was sie über die Auferstehung seines Sohnes wissen soll, auch wissen kann. So haben wir mit Johannes Kapitel 20 den Augenzeugenbericht des Johannes, mit Matthäus 28 den Augenzeugenbericht des Matthäus. Und auch Lukas 24 beruht auf Augenzeugenberichten. Zwar war Lukas selbst kein Augenzeuge, aber er lebte und reiste mit Paulus, dem der Herr, wenn auch als letzter in der Reihe der biblischen Augenzeugen, ebenfalls erschienen war. Und er hat viel mit den anderen Augenzeugen geredet, wie wir aus Lukas 1, Vers 2 wissen. Und ganz bestimmt auch mit Maria, der Mutter Jesu, die die Auferstehung ihres Sohnes als Mitglied der Gemeinde in Jerusalem sehr, sehr lange überlebt hat. Jedenfalls weist er ein paar Mal in seinem Evangelium mit unmissverständlicher Absicht auf Maria hin. In Markus 16 schließlich klingt der Augenzeugenbericht des Petrus durch. Aber vergessen wir nicht, vermutlich ist Markus selber der junge Mann aus Markus 14, der lediglich mit einem Leinenhemd bekleidet sich noch weiterhin bei dem Herrn gehalten hatte, als alle Jünger schon längst das Weite gesucht hatten und auf diese Weise in Gefahr geriet, mitgefangen zu werden. Seiner Verhaftung hatte er sich nur dadurch entziehen können, dass er das Leinenhemd fahren ließ und nackt floh. So steht es Markus 16, 52. Sein Elternhaus, also seine Mutter, wohnte in Jerusalem. Wahrscheinlich war auch er allerbestens über alles informiert. 2. Petrus 1, Vers 16 schreibt Petrus, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln, also irgendwelchen Märchen gefolgt sind, sondern weil wir die Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Und diesen Anspruch erhebt auch Johannes. In seinem Evangelium, Kapitel 19, berichtet er von der Kreuzigung. Und danach bricht er ab, Vers 35, und sagt, und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Ähnlich Kapitel 21, nachdem er zum lebendigen Glauben gekommen ist, durch die Erlebnisse im leeren Grab, da komme ich gleich zu. Nachdem er, wie Petrus es einmal sagt, durch die Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren wurde, da sagt er, dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Und der Punkt ist, dass hier ein Augenzeuge berichtet, nicht jemand, der eine Sache nur vom Hörensagen kennt. Sein Zeugnis kann wie die anderen im Neuen Testament überprüft werden. So ähnlich, als wenn ich zu dir komme und dir erzählen würde, hör mal, mir ist eine unglaubliche Sache passiert. Eine schier unglaubliche Sache. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß das, ich mache dir das nichts vor, weil ich das doch gesehen habe. Und dann liegt es bei dir, das zu glauben oder nicht. Und dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeiten zu überprüfen auf das, was der Joe Wittrock dir erzählt, ob das auch stimmt. Das ist es, was Paulus gemeint hat. Die Welt kann wissen, was damals in Jerusalem geschehen ist, weil es Zeugen gibt, die Zeugnis geben. Und es gibt Mittel und Wege, um diese Zeugenaussagen zu prüfen. Sehen wir uns also so den Augenzeugenbericht des Johannes über die Auferstehung unseres Herrn in Johannes 20 noch einmal ein bisschen näher an. Einen großen Abschnitt davon habe ich ja bereits vorgelesen. Die Verse 1 und 2 erzählen, wie Maria Magdalena an dem ersten Wochentag, das ist ganz früh am Sonntag, als es noch finster war. Die hatten keine Zeitumstellung wie heute, ne? Die ist von allein so früh wach geworden, ne? Als es noch finster war, wahrscheinlich hat sie die ganze Nacht nur getrauert und geweint und die war froh, als sie endlich losgehen konnte, um ihrem Herrn den letzten Dienst zu erweisen, ne? Und wie sie sieht, dass der Stein von der Gruft schon weggenommen ist, da rennt sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und es ist ganz augenscheinlich, Maria glaubte nicht an die Auferstehung. Sie hat da überhaupt nicht mit gerechnet. Sie dachte eher an Grabräuber oder irgend sowas in die Richtung. Sie war keine naive oder leichtgläubige Person, genauso wenig wie die anderen Frauen, die sich früh morgens mit ihr zur Gruft aufgemacht haben, um den geliebten Toten eine letzte Ehre zu erweisen. Also Johannes lässt diese anderen Frauen in seinen knappen Schilderungen ja weg, aber indem wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben, wird doch deutlich, dass sie da nicht alleine war. Und sie bleibt skeptisch, obwohl der Stein weg war. Ihre Erklärung, jemand hat den Leichnam fortgeschafft. Maria Magdalena, obwohl der Herr dir doch angekündigt hatte, dass er auferstehen würde. Als Petrus und der andere Jünger, sicherlich der Evangelist Johannes selbst, das hören, hält sie nichts mehr in ihrem Versteck. Es ist schwer vorzustellen, was sie gedacht haben müssen, als sie von der Stadt zum Garten in der Nähe von Gethsemane rennen. Mit Sicherheit ging es ihnen mit jedem Atemzug um ihren, wenn auch jetzt totgeglaubten Herrn. Johannes war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Und als er sich vorne rüberbeugt, sieht er die leinenden Binden da liegen. Doch ging er nicht hinein. Warum er das Felsengrab nicht betritt, das verrät er uns nicht. Aber es liegt doch nahe, dass das irgendwie mit dem Leinenbinden zusammenhing, die er durch die niedrige Graböffnung sehen konnte, da diese extra erwähnt werden. Mit diesen Binden war, wie Johannes Kapitel 19, Vers 40 berichtet, der Leichnam Jesu gebunden worden. Unter Zufügung einer Mischung von gut 100 Pfund Myrrhe und Aloe, das sind wohlriechende Öle, die Nikodemus gebracht hatte. Es war jetzt hell genug, dass Johannes die Binden sehen konnte. Diese Binnen, die das große Leintuch gehalten haben, in das der Leichnam Jesu nach dem Markus- und Lukas-Evangelium bei der Kreuzesabnahme von Josef von Arimathea eingewickelt worden war. Wie viele es genau waren, wissen wir nicht. Johannes hielt es nicht für nötig, die Zahl zu nennen. Um die ausgestreckten, erstarrten Arme an dem Leib zu halten, können zwei Binnen um die Brust ausgereicht haben, dann vielleicht noch je eine oberhalb der Lenden und um die Knie, egal. Wenn der Leichnam Jesu vom Menschen weggetragen war, müssten diese Binnen dann nicht verschwunden sein, zumal sie durch die üppige Verwendung der Spezereien, also Myrrhe und Aloe, das sind verdichtende Harze, also wenn damit irgendwas in Berührung kommt, Stoff, das wird steif, regelrecht an dem Totentuch, in das der Herr eingewickelt war, festgepappt sein. Und während Herz und Gedanken des Johannes wohl noch mit den seltsamen Tatsachen des leeren Grabes und den so sonderbar daliegenden Binnen beschäftigt sind, trifft auch Simon Petrus ein. Im Gegensatz zu Johannes betritt er sofort die Grabkammer. Verse 6 und 7. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinenbinnen da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinenbinnen liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Stefan. Bild 2. Ach, danke. Auch er betrachtet diese Leinenbinnen, die genau so noch da gelegen haben könnten, wie sie um den Leib des Herrn gebunden waren. Neu ist allerdings der Hinweis auf ein Schweißtuch, nicht zwischen den Binnen da liegen, sondern für sich sorgsam zusammengefaltet, vielleicht direkt hinter dem Eingang zur Grabhöhle, sodass es Johannes von außen nicht sehen konnte. Dieses Tuch, hier Schweißtuch genannt, kann eigentlich nur das große Leinentuch sein, von dem wir das erste Mal in Markus 15 hören. Dieses feine Leinentuch, das Josef in aller Eile gekauft hatte, nachdem er von Pilatus die Erlaubnis hatte, den Leib Jesu herabnehmen zu dürfen. Überleg doch mal, sofern ein Tuch mit der bloßen Haut eines verschwitzten Körpers in Berührung gebracht wird und Schweiß aufsaugt, wird es zum Schweißtuch. War am Karfreitag auf dem Leib des Herrn Schweiß vorhanden? In einem Lied Paul Gerhards, erlebt im 16. Jahrhundert, heißt es, sein Leib ist ganz mit Schweiße des Todes überfüllt. Ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass Schweiß und Blut auf dem Leib unseres Herrn vorhanden waren. Aufgrund der gebotenen Eile konnte sein Leib unter dem Kreuz wohl kaum davon gereinigt werden. Das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, auch das passt, wenn wir uns vorstellen, dass diese große Leinwand, die Josef gekauft hatte, noch am Kreuz auf das Haupt Jesu gebracht wurde. Die eine Hälfte ließen Josef und seine Helfer über die Brust nach vorne herabfallen, die andere Hälfte zwischen Rücken und Kreuzbalken heruntergleiten. Buchstäblich war dann das Grabtuch auf seinem Haupt, genau wie die Worte des Johannes lauten. Und die Helfer konnten zufassen, ohne dass sie den Leichnam selber berühren mussten, was sie nach jüdischem Gesetz ja verunreinigt hätte. Und dann war ja auch noch dieses Verfluchtes, wer am Holz hängt. Der Leichnam Jesu wurde also höchstwahrscheinlich bereits bis zu den Füßen verhüllt vom Kreuz genommen. Dann nahmen sie ihn und banden ihn, ich erinnere nochmal an Johannes 19,40, mit Binnen zusammen mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist, um ihn dann ins nahe Grab zu legen. Und jetzt, nochmal Bild 2, und jetzt liegen die versteiften Binnen einzeln da und das Leichentuch nicht zwischen den leinenden Binnen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Was will uns Johannes damit über die Auferstehung klar machen? Was können wir daraus schließen? Doch zumindest zwei Dinge. Erstens, der Herr ist tatsächlich leiblich vom Tode auferstanden, nicht nur geistig. Was ist in dieser Richtung nicht schon alles von liberalen Theologen behauptet worden? Ob die Auferstehung nun tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, sei doch nicht so wichtig. Sein Geist sei doch in der Welt gegenwärtig, bis in unsere Zeit hinein, in der Verkündigung, so wie der Geist von Mozart, wenn wir seine Musik hören oder wenn wir von Karl May, wenn wir seine Bücher lesen. Wenn wir seine Knochen irgendwo finden würden, doch auch egal, wo doch seine Seele jetzt bei Gott ist. Die Auferstehung sei lediglich als Symbol zu verstehen, dass die sich aufopfernde Liebe über Hass und Vernichtungswillen siegt, ganz schnell alles wieder vergessen. Johannes zeigt genau das Gegenteil. Der Leib war verschwunden, das Grab war leer, Christus körperlich auferstanden. Eine Botschaft, die unglaublich gefährlich war und der man sich widersetzte in Jerusalem für Wochen, Monate und Jahre. Nur zu gern hätten die Feinde Jesu und seiner wachsenden Anhängerschaft Jesu Leichnam einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das hätte die ganze Jesusbewegung in 0, nichts beendet. Aber sie konnten es nicht. Es gab keine Leiche. Jesus war körperlich vom Tod auferstanden. Die Funde in der leeren Grabkammer reden und zeugen von seiner leiblichen Auferstehung. Sie zeigen aber auch zweitens, dass der auferstandene Körper zwar der ist, der starb, aber jetzt eine andere Leiblichkeit hatte. Er ist derselbe und doch nicht derselbe. Und auch das ist etwas, was für jeden hier heute von großer Bedeutung ist. Denn in Christus werden wir eines Tages auch einen Auferstehungsleib bekommen, seinem ähnlich. Hört zu, einige sehen dem schneller entgegen als andere. Der Erstling Christus Jesus, sagt Paulus in 1. Korinther 15, 23, danach die, welche ihm gehören bei seiner Ankunft. Das ist es, worauf es ankommt. Gehörst du schon zu ihm? Wenn du an ihn als deinen Erlöser glaubst, dich an ihn klammerst, ihm dein Leben zur Verfügung stellst, gehörst du zu Christus. Und dann bekommst du, wenn er kommt, auch einen solchen Auferstehungsleib wie er. Philippa 3, Vers 21, indem er unseren Leib der Niedrigkeit, also unseren armseligen, sterblichen Leib mit all seinen Macken und Makeln, und je älter wir werden, umso bewusster wird es uns das ja, ne? Was das eigentlich für ein Gerät ist, mit dem wir unser Leben klarkommen müssen. Ne? Dass er diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. 1. Korinther 15, 50. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, also bei der Entrückung, werden wir völlig verwandelt werden. Ich denke, ein weiterer Grund, warum Johannes die Binden und das Totentuch für so erwähnenswert hält, ist Lazarus. Vergleicht einmal Johannes Kapitel 11, da geht es um die Totenauferweckung des Lazarus, mit Johannes 20. Lazarus, er war schon 4 Tage tot, die Verwesung hatte bereits eingesetzt. Herr, es riecht schon, sagt seine Schwester Martha. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, nimm den Stein weg. Und was passiert dann? Dann kommt der Lazarus da herausgewankt, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Er konnte wahrscheinlich nur so ganz kleine Schritte machen, er hat nichts gesehen. Ne? Und Jesus spricht zu den Leuten, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Lazarus war auf Hilfe angewiesen, jemand musste Lazarus von seinen Totenbindern und dem Gesichtstuch befreien. Allein kam er da nicht raus, warum nicht? Weil er immer noch einen sterblichen Körper hatte. Und er darum, genau wie alle anderen Personen, von deren Auferstehung uns in der Bibel berichtet wird, ein zweites Mal sterben musste. Jesus hingegen hatte nach seiner Auferstehung einen unsterblichen Körper. Wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, heißt es in Römer 6, Vers 9. Und dieser Auferstehungsleib Jesu ist anders. Er ist durch die Leinentücher, in die er eingewickelt und gebunden war, genauso hindurchgegangen wie durch die Türen in Johannes 20, 19 und 26. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte. Und dann nur ein wenig später, nachdem er den Raum so betreten hat, wie wir das mit unseren Körpern niemals könnten, fordert er den zweifelnden Thomas auf, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus hatte tatsächlich einen wirklichen Körper, den man wiedererkennen und berühren konnte. Lukas berichtet, dass sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas von einer Honigwabe reichte und er nahm und aß vor ihnen. Und wenn du denkst, nette Geschichte, aber was geht's mich an? Und Fisch mit Honigwabe mache ich ohnehin nicht. Da möchte ich dich nochmals erinnern. Nur die, die in Christus, das sind die, die Glauben haben, die zu ihm gehören, die mit Gott versöhnt sind und Vergebung ihrer Sünden haben, werden mit ihm auferstehen in der Entrückung. Und dass Paulus in Philippa 3, 21 sagt, dass Jesus unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. Also diese Auferstehung, das ist nicht irgendeine Science-Fiction, die sich bekiffte Leute ausgedacht haben, sondern das ist das größte Wunder, was jemals geschehen ist. Genau das wird passieren, wenn Gott den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, durch Jesus Christus. Vielleicht magst du es noch verdrängen, aber es geht dich schon an, ob du so einen Leib bekommen wirst oder dein Gegenwärtiger in die äußerste Finsternis geworfen werden wird. Wenn du durch Glauben zu ihm gehörst, wenn du einen Leib bekommst, der seinem gleicht, dann bist du kompatibel Ich denke, ihr jungen Leute wisst, was das ist. Kompatibel, ihn zu sehen und genießen zu können. Kompatibel, um in den neuen Himmel und in die neue Erde hineingehen zu können. Und dann wirst du eine Ewigkeit damit verbringen, ihn zu bewundern und anzubeten für alles, was er gemacht hat. Verglichen damit ist diese Welt, so wunderschön sie ist, ja, wie ein Teelicht in der aufgehenden Sonne. Hast du schon die Augen dafür? In Johannes 20,8 heißt es, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Was sah er? Was glaubte er? Jesus war nicht mehr da. Nur ein paar zurückgelassene Leinenbinden und ein sorgsam zusammengefaltetes Leinentuch. Dennoch bezeugte er ausdrücklich, dass nicht erst die Begegnung mit dem Auferstandenen am Abend dieses langen Tages, sondern schon das leere Grab mit den von den Herren sorgsam zurückgelassenen Zeichen ihn zum Glauben gebracht haben. Sie zeigten ihm, was geschehen war, und er glaubt. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, Vers 9, dass er aus den Toten auferstehen musste. Bis dahin verstanden die Jünger nicht wirklich die Schrift des Alten Testaments, dass der Messias aus den Toten auferstehen musste. Der Herr hat es ihnen mehrfach gesagt, aber sie haben es nicht verstanden. Johannes war der Erste, der verstand. Vergleich das einmal mit Maria Magdalena. Als auch sie schließlich mit verheulten Augen in die Gruft hineinschaut, Vers 12, wurden ihr die Engel sichtbar, einer bei dem Haupt und einer bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte, die wohl schon die ganze Zeit da waren, für die aber auch Petrus und Johannes nicht den Blick geöffnet bekamen. Dann, die Verse 14 bis 17, hat Jesus sie im Garten getroffen und mit ihr gesprochen. Vers 18, Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen habe und was er zu ihr gesagt hat. Ich habe den Herrn gesehen, sagt sie. Keiner von uns hat so ein Erlebnis vorzuweisen wie Maria Magdalena. Wir können auch nicht mehr wie Petrus und Johannes in die Grabkammer hineingehen und Binden und Grabtuch, das Zeichen des gewaltigen Wunders, das geschehen ist, selbst in Augenschein nehmen. Gott geht es aber auch gar nicht um dieses leibliche Sehen. Ich denke, das haben wir schon verstanden. Johannes 20,29 spricht der Herr zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist der Punkt. Keiner von uns muss erst selber das leere Grab oder die Wundmale am Leib des Auferstandenen sehen, um glauben zu können. Die Schrift redet mächtig genug, um unseren Glauben an die Auferstehung des Herrn in Verbindung mit den Zeugnissen der Jünger auf ein festes Fundament zu stellen. Ich möchte mit uns noch einmal beten. Herr Jesus, du bist wahrhaftig auferstanden, du lebst. Um das glauben und bekennen zu können, musstest du selber dich uns offenbaren. Und so möchte ich dir danken, dass du uns im Wort der Schrift nahegekommen bist. Dir danken für deine Zeugen und ihre Zeugnisse. Danken für jeden hier heute Morgen, der in seinem Herzen glauben kann, dass du Kreuz und Tod überwunden hast und damit auch uns unkaputtbares, ewiges Leben bei dir in deiner Herrlichkeit geschenkt hast. Und für alle, die noch Zweifel haben oder denen Trauer oder Sorgen den Blick auf deinen Sieg vernebeln wollen, da bitte ich dich jetzt, dass du auch ihnen die Freude und Gewissheit schenkst, dass es auch in ihrem Herzen immer mehr Freude und Gewissheit werden darf, dass alles gut werden muss, weil du lebst, weil du auferstanden bist, zu deiner Ehre und der Ehre deines Vaters. Amen.